Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute. Wir betrachten zurzeit als alttestamentliche Geschichte das Leben von Josef und kommen heute zu 1. Mose Kapitel 42. 1. Mose Kapitel 42, wir lesen die Verse 1 bis 38, das ist das ganze Kapitel. 1. Mose Kapitel 42. Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen: Was seht ihr euch lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot. Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und er sah sie an und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sprachen: Aus dem Lande Kanaan, Getreide zu kaufen. Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter und seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm: Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen: Nein, sondern ihr seid gekommen zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm: Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder eines Mannes Söhne im Lande Kanaan, und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Josef sprach zu ihnen: Es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her euer jüngster Bruder. Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole. Ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter. Und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen 3 Tage lang. Am 3. Tag aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So will ich euren Worten glauben, so dass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an den Knaben? Doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben, einem jeden in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf den Weg. Und so tat man ihnen. Und sie luden ihre Ware auf, ihre Esel, und zogen von dannen. Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in der Herberge, sah er sein Geld, das oben im Sack lag, und sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen ihr Herz, und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat Gott uns das angetan? Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, sagten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen, der Mann, der im Lande Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter. Und wir antworteten ihm, wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen, sondern 12 Brüder, unseres Vaters Söhne. Einer ist nicht mehr vorhanden und der Jüngste ist noch bei unserem Vater im Lande Kanaan. Da sprach der Herr im Lande zu uns, daran will ich merken, ob ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer Haus, wie viel ihr bedürft, und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben und ihr mögt im Lande Handel treiben. Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack. Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem Vater. Da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich. Ruben antwortete seinem Vater und sprach, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine 2 Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reiset, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Bis hierher.
Meine Lieben, wir haben heute ein sehr schwieriges Kapitel zu behandeln. Aber gerade dieses Kapitel zeigt uns, wie wir zur vollkommenen Vergebung gelangen können. Zeigt uns, was uns auch noch den Segen Gottes aufhalten kann. Josef war lange, fast 10 Jahre im Gefängnis. 13 Jahre lang lebt er in Ägypten als Sklave. Seine Brüder hatten ihn verkauft, weil sie auf ihn neidisch waren. Der Vater bevorzugte ihn und er hatte auch komische Träume gehabt, die er ihnen erzählte. Es war ein böser Akt der Eifersucht der Brüder. Sie waren sehr neidisch auf den Bruder Josef, der vom Vater einen neuen Rock bekam, einen farbigen. Er war der Sohn der verstorbenen Rahel, der Lieblingsfrau von Jakob. Wir sehen die Zusammenhänge im Großen. Und die Brüder wollten ihn umbringen. Aber stattdessen verkauften sie ihn nach Ägypten. Und dort war er jetzt Sklave. 13 Jahre lang als Sklave. Bis er endlich den Traum deuten konnte von Pharao. Er wurde aus dem Gefängnis herausgerufen und wurde plötzlich erhöht zum obersten Regent, zum Landesvater. Einzig der Pharao war höher mit dem Thron, aber sonst hatte der Josef alle Vollmachten. Er war Regierungschef, er war derjenige, dem das Volk gehorchen musste, wie dem Pharao. Er war Regent. Und der Traum von Pharao war folgender: Er sah 7 fette Kühe, 7 magere Kühe, 7 fette Ähren und 7 magere Ähren. Und Josef konnte als einziger im Land Ägypten, weil er voll Heiligen Geistes war, den Traum deuten. Gott gab ihm die Deutung. Alle Wahrsager und alle Weisen in Ägypten verstanden diesen Traum nicht, weil er von Gott war. Und sie waren eben nicht von Gott. So hatte Gott den Josef aus dem Gefängnis errettet und Pharao hat ihn eingesetzt als Landesvater, als Regent im Land. Es durfte im Land nichts geschehen, außer dem Entscheid von Josef. Der Pharao war nur um den Thron höher. Und nun, die 7 fetten Jahre waren vorbei. Es kamen die 7 mageren Jahre. Wir wissen, Josef hat ein Fünftel der ganzen Ernte während den 7 Jahren gesammelt in Scheunen, hat Vorräte angeschafft. Hätte auch sagen können, ja, und der Herr versorgt die Seinen schon. Nein, es ist auch biblisch, wenn Vorräte gesammelt werden. Es ist auch biblisch, wenn man fürs Alter sorgt. Man darf sich nicht an materielle Mittel das Herz hängen und denken, das ist die Sicherheit. Aber die Bibel lehrt uns vieles, bewahrt uns vor vielen falschen, fanatischen, religiösen Ansichten, die als super fromm und gläubig und glaubensheldig erscheinen. Und dabei sind sie gegen das Wort Gottes. Wir sollen dem Herrn Jesus Christus in allen Dingen vertrauen, nicht auf das gesammelte Geld oder auf andere Güter oder Liegenschaften, wie das alles heißt. Aber Josef hielt ganz Ägypten an, in den 7 fetten Jahren zu sammeln. Und er sammelte. Nun kamen die 7 mageren Jahre, Hungersjahre. Die Hungersnot war sehr, sehr groß schon im ersten Jahr. Und im ersten Jahr konnte er dann die vielen Kornhäuser öffnen und den Leuten das Korn verkaufen. Er hatte eine Marktwirtschaft, können wir sagen, Angebot und Nachfrage im Geist Gottes entfaltet, nicht im Wuchergeist. Und nun, die Hungersnot hat auch Kanaan, das Land der Verheißung, erreicht, wo der gläubige Jakob mit seiner Familie und den Söhnen wohnte. Und nun dort. Der alte Jakob, der war damals zwischen 120 und 130 Jahre alt, er sah als erster in der Familie, oder vielleicht als einziger, in Ägypten kann man noch kaufen. Darum sagt er zu den Söhnen, sollen nach Ägypten gehen.
Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen, was seht ihr euch lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab und kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben.
Dieser alte Mann muss seinen frischen Männern, die schon ein bestimmtes Alter hatten, seinen Söhnen sagen, was seht ihr einander so an? Es gäbe es keine Lösung. Jakob sah in Ägypten, er hat das vernommen, gibt es Getreide zum Kaufen. Nicht einander ansehen und ratlos dastehen. Ja, warum waren die Söhne ratlos? Die Sünde war ihnen im Weg. Sünde macht ratlos, auch in der heutigen Zeit. Und wer an Jesus Christus glaubt, hat in ihm immer eine Lösung. Der Herr leitet die Seinen, er bringt uns zum Ziel. Er sandte seine Söhne nach Ägypten, weil sie Hunger hatten.
Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Aber den Benjamin, Josefs Bruder, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen.
Also, 10 Brüder Josefs, die zogen nach Ägypten. Den Benjamin ließ der Vater nicht gehen. Benjamin war der zweite Sohn der Rahel, die starb in Bethlehem, als er zurückkam von Laban, wo er 14 Jahre lang Sklavenarbeit machte. Und er hatte keine Mutter. Die anderen hatten alle ihre anderen Mütter. Er hatte 4 Frauen, der Jakob. Nun, was geschah da? Jakob ließ Benjamin nicht gehen. Einfach mit dem Grund, er verlor seinen Lieblingssohn Josef, der erste Sohn von Rahel. Den zweiten Sohn, da hielt er fest dran, der darf nicht mit, der Benjamin. Es könnte ihm auch ein Unglück passieren. Wir wissen, dass die Brüder den Josef nach Ägypten verkauft hatten und seinen bunten Rock in Blut tauchten und den Vater bringen ließen. Und der Vater musste ja nur eins feststellen, der Josef wurde von einem wilden Tier gefressen. Er war untröstbar. Merken wir uns gut, die Söhne wollten auch den Vater trösten, aber er war untröstbar. Wir können andere nicht trösten, wenn wir selber schuld sind, dass es dem anderen schlecht geht. Merken wir das ganz gut. Es sind inzwischen 21 Jahre vergangen. 21 Jahre waren die Brüder verlogen in der Heuchelei. Sie ließen dem Vater den Glauben. Sie machten die Vortäuschung, dass der Josef von einem wilden Tier zerrissen wurde. Begreiflich. Der Vater hatte seinen Söhnen kein Vertrauen. Sie logen ihn ja ständig an. Sie waren in der Sünde. Sie konnten den Vater ja nicht trösten mit ihrer Lüge. Sie waren schuldig, dass es dem Vater schlecht ging. Sie waren schuldig, dass er den Benjamin nicht losgab. Und doch auch da brauchte der Jakob noch eine Lösung von seinem letzten Lieblingssohn. 21 Jahre waren vergangen. 13 Jahre war Josef Sklave in Ägypten, 17-jährig kam er weg, mit 30 wurde er vom Gefängnis befreit und zum Regent befördert und 7 Jahre waren Teuerung und jetzt sind wir im ersten Jahr der Teuerung. Macht 21 Jahre. 21 Jahre ließen sie den Vater in der Lüge sitzen. Ein Tier hat den Josef gefressen. Man kann lügen, bis man selber glaubt. Das ist schlimm.
So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen. Denn es war auch im Lande Kanaan Hungersnot.
Also die Hungersnot war im Land Kanaan stark. Die 10 Brüder gingen nach Ägypten mit anderen Leuten aus Kanaan, die auch unter Hunger litten und die ja wussten, dort in Ägypten gibt es Getreide zu kaufen.
Aber Josef war der Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz.
Josef war der Regent im Lande und er verkaufte alles Getreide. Das ist klar. Josef war nicht möglich, diesen aber Hunderttausenden Ägyptern das Getreide zu verkaufen, dass er da an der Waage stand und abmesste und das Geld kassierte. Nein. Denn Josef war der Regent. Er gab Weisungen heraus, wie das Getreide von den verschiedensten Kornhäusern in den Städten, die er öffnete, angewendet wird, dass nicht alles sofort weggeht. Dass nicht noch gehamstert wurde. Und alle, die aus dem Ausland kamen, die wollte er sehen. Es hätten Spione kommen können, es hätten schlimme Leute kommen können. Und jetzt kamen die Brüder.
Fill uns, Herr, mit Herzen, will uns ein Leben an.
Er sah sie an und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sprachen: Aus dem Lande Kanaan, Getreide zu kaufen.
Also, er fragte, war hart mit den Brüdern. Er erkannte seine Brüder. Wisst ihr warum? Die Brüder waren auch schon über 30, als sie diese üble Tat taten. Heute waren sie vielleicht 40, 50. Da verändert sich der Mensch wenig. Aber der 17-jährige Jüngling hat sich verändert durch diese 13 Jahre Gefängnis. Die waren hart. Gefängnis verändert den Menschen schon, entweder negativ oder positiv. Nun, sie sahen den Regent, erkannten ihn aber nicht. Er kannte seine Brüder. Der Josef hat es natürlich vom Jüngling zum festen Regent und Mann entwickelt. Also, sie erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte sie alle. Ja, statt dass er sagt, oh, freut mich, jetzt sehe ich euch wieder mal. Ich bevorzuge euch als meine Brüder. Nein, er war knallhart. Ja, durfte Josef überhaupt noch hart sein? Wir kommen noch darauf zurück.
Aber wiewohl er sie erkannte, erkannten sie ihn doch nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter und seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist.
Jetzt was aber passiert. Die Brüder erkannten Josef nicht. Sie haben in ihren Gedanken gefangen. Sie hatten einen Auftrag, Getreide zu kaufen. Die Familie hungerte, rasch möglichst zurück. Und dieser harte Regent, ja, durfte Josef hart sein gegenüber seinen Brüdern?
Sie antworteten ihm: Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Söhne. Wir sind redlich und deine Knechte sind nie Kundschafter gewesen.
Also jetzt sagen die 10 Brüder zu Josef, den sie nicht erkannten. Josef hat all das ja erlebt. Josef sagte: Ihr seid Kundschafter. Ihr wollt das Land erforschen, wo man hineinkommen könnte. War das eine Falschanklage? Darf das ein gläubiger Josef machen? Die Brüder jetzt falsch anklagen? Sie waren doch noch nie Kundschafter, sagen die Brüder. Nein, nein, wir waren noch nie Kundschafter, wir sind redliche Leute.
Er sprach zu ihnen: Nein, sondern ihr seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist. Sie antworteten ihm: Wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden.
Der eine ist nicht mehr vorhanden, steht vor ihnen. Stellt euch mal das vor, die Verblendung, die sie hatten wegen ihrer Sünde. Nun, sie wollen sich rechtfertigen. Merken wir gut, sie rechtfertigen sich sogar mit dem Fall, wo sie Mord beginnen wollten, wo sie aber den Verkauf von Josef gemacht haben. Das ist fast wie Mord. Das Leben von Josef, meinten sie, wäre jetzt ja zerstört. Wenn er lebt, ist er irgendwo noch ein armer Sklave. Jetzt erzählen sie: Ja, wir sind redliche Leute. Wir sind keine Kundschafter. Wir sind Söhne von dem Vater, der 12 Söhne hatte. Und einer ist der Jüngste ist beim Vater. Und der eine, der ist nicht mehr da. Die lügen. Sind krasse Lügner und Heuchler. Sie wussten ganz genau, dass sie den Josef verkauft hatten. Sie taten, als wüssten sie nicht, was passiert wäre. Der wäre einfach verschwunden. Und das musste Josef anhören. Keiner wusste besser, was passiert war, als der Josef. Da war Härte am Platz, meine Lieben. Jetzt merken wir gut, Josef handelte nicht aus Hass oder Bitterkeit heraus, dass er so streng mit ihnen war. Denn als sein erster Sohn geboren wurde, Manasse, nannte er ihn Manasse. Und der Name bedeutete für ihn, Gott hat mich vergessen lassen, mein Elend. Und vergessen lassen meines Vaters Haus. Das war für ihn erledigt vergessen. Aber jetzt sind sie wieder da, die Brüder. Jetzt stehen sie vor ihm. Jetzt sollte er ihnen Getreide verkaufen. Ist eine neue Situation da. Josef war voll Heiligen Geistes auch in diesem Moment. Er sagte, ihr seid Kundschafter. Ihr seid Kundschafter. Nein, nein, wir sind redliche Leute. Wir waren nie Kundschafter. Was ist ein Kundschafter? Ein Kundschafter erforscht das fremde Land. Gibt auch heute Geschäftsspionage. Es gibt heute Spionage in einzelnen Familien. Spionage gegenüber einer Ehefrau oder Ehemann, die fremdgehen. Der Detektiv ist dann ein Spion, den man anstellen kann, um das beweisen. Alles andere als redliche Leute. Kundschafter ist jemand, der ein anderes Ziel verfolgt, als das, was er angibt. Also es ist eine Vortäuschung. Nun, sie waren Kundschafter, sie waren keine redlichen Leute. Auch jetzt, sie standen noch nicht zu ihrer Sünde, sondern ganz scheinheilig. Ja, dieser eine, er ist einfach nicht mehr da. Ach, wir wissen ja nicht. Sie ließen ihren Vater 21 Jahre in der falschen Meinung. Sie betrogen ihn. Sie täuschten was vor mit dem Rock. Der Vater war untröstbar, weil hinter allem eine Lüge steckte. Sie waren wie Kundschafter. Es waren keine redlichen Leute, diese 10. Verlogen durch und durch. Es war keine falsche Anklage, die Josef machte. Entweder sind sie redlich oder sie haben falsche Ziele. Und sie hatten falsche Ziele. Und auch jetzt haben sie ein falsches Ziel. Sie fielen ja vor dem Josef nieder, vor dem Regent. Und da, Josef erinnerte sich, als sie vor ihm niederfallen, an diese Träume, die er hatte. Meine Lieben, das waren göttliche Träume. Josef macht nur den Fehler, dass er es den neidischen Brüdern noch erzählte. Aber die Träume waren von Gott und haben sich verwirklicht. Jetzt sind sie vor ihm niedergefallen, aber noch nicht genug. Josef wollte nicht, dass sie vor ihm niederfallen, vor einem unbekannten Regent. sondern Josef wollte, dass sie ihre Sünden erkennen und bekennen, dass sie bewusst werden, warum sie jetzt in dieser Anklage sind. Da möchte ich was sagen. Ich habe viele Seelsorgefälle von älteren Leuten. Die leiden oft Unrecht, oft seitens der Kinder. Sie sind alt geworden und die Kinder befassen sich gar nicht mehr um sie, als würden sie nicht mehr existieren. Und das gibt Herzschmerzen und so weiter. Und das ist ein Unrecht. Aber oftmals, wenn wir sogenanntes Unrecht erleiden müssen, braucht Gott das dazu, wie bei den Brüdern Josefs, dass alte Sünden, über die schon längst Gras gewachsen ist, aber doch von Gott noch nicht vergeben sind. Sind nicht alle Sünden vergeben, die du meinst, die sind dir vergeben. Wir müssen unsere Sünden bekennen und das Leben ordnen. Meine Lieben, sie hatten das Leben nicht geordnet. Sie hatten ihre Sünde, den Verkauf von Josef nach Ägypten, noch niemandem bekannt. Man kann Sünden jahrzehntelang lügen, bis man selber glaubt. Und plötzlich, wenn man Unrecht erleidet im Alter oder Krankheit, die anderen nehmen sich einem nicht an, dann ist die Errettung aus der Einsamkeit heraus die Sündenerkenntnis, die wir einfach verschoben haben und gedacht haben, ja, Jesus hat die uns ja vergeben. Ich habe ihnen Vergebung gebeten, das ist vergeben. Nein, wir müssen die Sünden bekennen und ordnen. Sie konnten ihren alten Vater nicht noch weiter quälen mit ihrer Sünde, die sie begangen hatten an Josef. Es muss ihm mal bekannt sein. Um Sünden bekennen herauf kommt niemand. Gott hat Mittel und Wege genug, um den Sünder von der Sünde zu überführen. Josef ist hart mit den Brüdern, weil sie Sünde verduschen. Aber wir sind ehrliche Leute, wir waren nie Spione. Wie reagieren wir, wenn wir Unrecht erleiden? Gehen wir dann in diesem Leiden unter und haben schrecklich Selbstmitleid und merken nicht, dass der Grund verborgene Sünden sind, die wir wohl meinten, Gott bekannt zu haben, aber bei den Menschen lügen wir weiter. So wirkt der Herr. Das ist wahre Buße, wenn wir dann die Sünden bekennen. Ich darf sagen, in dieser Zeit habe ich viele solche Bekenntnisse bekommen, wo die Leute in ihrer Not sagen, ja damals, vor 30, 40 Jahren, habe ich halt das und das gemacht und das Unrecht meinen Eltern gegenüber oder auch meinen Kindern gegenüber. Oder da habe ich eine Sünde, die habe ich jetzt einfach Gras drüber wachsen lassen. Ich habe schon Gott um Vergebung gebeten, aber sie kommt immer wieder hoch. Diese Situation waren die Brüder von Josef in diesem Augenblick noch nicht. Es brauchte noch mehr Härte von Josef. Das ist ganz schrecklich. Für Josef war diese Härte nur möglich, weil er voll Heiligen Geistes hat. Wir haben einen dreimal heiligen Gott. Er lässt die Sünde nicht gelten einfach. Wir leben nicht in einer billigen Gnade. Natürlich, Sünden vergeben tut allein Jesus. Aber weh uns, wenn wir unsere Sünden, gleich welcher Art, ständig verdecken und andere damit belasten. Das duldet der Herr nicht. Auch bei den frommen Söhnen des Jakobs, den 10 Söhnen, wir sind redliche Leute. Redlich. Die Leute sagen, ja, wir sind so redlich. Aha. Da steckt viel Sünde dahinter. Wir sehen, sagen, wir sind begnadigte Sünder und Gotteskinder geworden. Aber so redliche Menschen, die verdecken noch viel Sünde. Gott sieht das alles. Ja, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Auch wenn es um Sündenbekennen geht. Schrecklich, meine Lieben. Die Brüder Josefs erkannten sie noch nicht.
Josef sprach zu ihnen: Es ist, wie ich euch gesagt habe, Kundschafter seid ihr. Daran will ich euch prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her euer jüngster Bruder.
Ich sage euch, ihr seid Kundschafter, nicht redliche Leute. Josef wusste das am besten, aber sie waren verblendet. Sie konnten noch vortäuschen. Josef drohte: Kommt nicht von hier weg. Wenn ihr eure Redlichkeit beweisen wollt, sagte er,
so wahr der Pharao lebt, ihr sollt nicht von hier wegkommen, es komme denn her euer jüngster Bruder.
Es komme euer jüngster Bruder hierher, sonst seid ihr Kundschafter, in meinen Augen. Nicht redliche Leute, Lügner seid ihr, verdeckt die Sünde, die er begangen hat. Darf ein gläubiger Mensch voll Heiligen Geistes so hart sein? Doch kommt doch die Liebe Gottes nicht zum Vorschein. Wo ist die Gnade bei solchen Leuten? Aha, Gott urteilt das ganz anders als die weichen Frömmlinge. Es sollen nicht weiche Frömmlinge sein. Gott bestraft die Sünde. Und Josef wusste von ihrer Sünde. Und sie konnte es vor Josef nicht verdecken. Ja, sie dachte, ja, das ist der Herrscher hier. Josef sprach ja nicht in ihrer Sprache, er brauchte einen Dolmetscher. Aber er verstand alles, was sie dann sagten.
Sendet einen von euch hin, der euren Bruder hole, ihr aber sollt gefangen sein. Daran will ich prüfen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgeht. Andernfalls, so wahr der Pharao lebt, seid ihr Kundschafter.
Also, ihr sollt Gefangene sein. Und einer von euch soll hingehen und den jüngsten Bruder holen. Ihr seid Kundschafter, bis ihr diesen Beweis gegeben habt. Ihr seid nicht redlich. Im Leben stimmt was noch nicht. Da sagt Josef voll Heiligen Geistes, aber mit deiner göttlichen Härte. Es gibt auch eine göttliche Härte, meine Lieben. Gott ist nicht Weichling, der Sünde einfach so wegwischt und Gras darüber wachsen lässt. Sünde muss nach dem Wort Gottes bekannt werden.
Und er ließ sie zusammen in Gewahrsam legen 3 Tage lang.
Und er legte sie in Gewahrsam ins Gefängnis 3 Tage lang. War das nicht hart? Ja, Josef war 13 Jahre wegen ihnen im Gefängnis. Das sind die 3 Tage ein kleines Ding. Er machte das aber nicht aus Rache, sondern er wollte sie überführen, dass sie erkennen, dass sie ihre Sünden bekennen müssen.
Am 3. Tag aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott.
Also, wenn ihr leben wollt, also er drohte mit Todesstrafe. Kundschafter werden mit Todesstrafe bestraft. Wenn ihr leben wollt, so tut jetzt das, was ich euch sage. Ihr sollt das tun.
Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein.
Also, es geht hier um Leben und Tod, wegen der unbekannten Sünde. Nun, er sagt, einer von euch bleibt hier im Gefängnis, und ihr anderen geht hin, damit eure Familie Nahrung haben, versorgt seid. Und ihr anderen bringt dann den Bruder, den Jüngsten, mit. Er beharrte auf dieser Forderung: Ich glaube euch nicht, ihr bringt mir den jüngsten Bruder von euch. Das war hart.
Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns.
Jetzt kommt die Erkenntnis. Sie redeten untereinander: Das ist die Folge oder die Strafe. Jetzt hat es geklickt, endlich. Nach 21 Jahren hat es geklickt. Das ist, was wir verschuldet haben an unserem Bruder, sagten sie untereinander. Josef verstand natürlich das alles. Wir haben verschuldet. Er hat uns angefleht um Gnade, dass sie ihn nicht umbringen oder verkaufen. Sie sahen sein verängstetes Gesicht. Sie sahen seine Not. Jetzt leuchtet sie ihnen wieder mal auf, was Schreckliches sie getan hatten. Sie waren Kundschafter in dem Moment. Sie haben den Vater betrogen. Sie haben den weggetan, auf den sie eifersüchtig waren. Eifersüchtig bringt oft zum Mord. Es gibt viele Familiendelikte, die mit Mord enden oder mit Rufmorden. Meine Lieben, Josefs Verhalten brachte die Sünder, wo meinten, sie wären redliche Leute, wir sind ja redlich, zur Sündenerkenntnis. Und sie sprachen die Sünde untereinander aus. Sie meinten, der Josef, der kennt ihre Sprache nicht, aber der verstand ja alles. Sie haben ja ihn verkauft. Sie wollten ihn töten. Er hat ihnen auch gedroht mit der Todesstrafe. Wenn sie den Bruder nicht bringen, kommen sie alle um. Das heißt, sie wollen nicht gut machen, was sie noch gut machen könnten. Da haben sie dann Angst.
Will der Herr mit uns rechten in seinem Gericht? Oh, wer könnte vor ihm dann bestehen? Doch bereust du die Sünden und bringst sie ans Licht? Ja, dann darfst du am Kreuze sie sehen. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Oh, wie selig macht's, Jesus hing an dem Kreuz, und so nahm er die Sünden uns ab. Überlasse dich, Jesu, vertrau ihm allein, denn er starb ja dir Sünde zu gut. Ach, es mögen der Sünde unzählige sein, sie sind alle getilgt durch sein Blut. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Oh, wie selig macht's, Jesus hing an dem Kreuz, und so nahm er die Sünden uns ab. Es ist einer am Kreuze gestorben für dich, und da ist für dich Friede gemacht. Sieh, er nahm deine Sünden und opferte sich, dadurch ist dir Erlösung gebracht. Sie sind dort an dem Kreuz, sie sind fort durch das Kreuz, denn sie sanken mit Jesus ins Grab. Oh, wie selig macht's, Jesus hing an dem Kreuz, und so nahm er die Sünden uns ab.
Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert.
Ruben hat alles versucht, um den Josef zu retten. Wenn wir die Geschichte lesen, Kapitel 37, 38, Ruben, als er ihren Plan sah, zu töten, da sagte er, werft ihn dort in die Grube. Und dort in der Grube hätte er ihn herausholen wollen und dem Vater bringen. Was war da nicht ganz gut? Ruben setzte sich doch ein. Ja, er setzte sich mit einer List ein. Auch das war nicht ganz ehrlich gegenüber den Brüdern. Er hat ihnen sagen, ihr versündigt euch gegen Gott, macht das nicht. Er hat ihnen das zwar gesagt, aber er half in eigener Kraft. Darum war auch Ruben gewissermaßen auch Mittäter geworden, auch wenn er alles anwandte, um Josef zu retten. Denn Josef wurde dann statt getötet, verkauft, als Ruben weg war. Warum blieb Ruben nicht bei seinen Brüdern? Er flüchtete. Er hatte Angst vor allem. Es gibt Menschen, die nicht merken, dass sie eines Verbrechens mitschuldig werden, wenn sie einfach wegschauen. Auch da trifft Ruben eine Schuld. Also später, dass auch sein Angebot vor dem Vater nicht Gehör fand.
Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher.
Sie wussten nicht, dass Josef sie verstand. Josef verstand doch sie ganz genau, oder nicht? Er verstand sie. Meine Lieben, sie waren verblendet wegen ihrer Sünde. Sie dachten nicht, ja, dieser Josef kann noch Fremdsprachen. Nein, sie waren eingeengt in ihren engen Verstand. Sie waren Verstandeslügner. Das ist nicht göttlich, nicht ehrlich. Aber es ist bei ihnen aufgetaucht. Sie haben es erkannt, das ist die Folge meiner Sünde. Das ist nicht der böse Regent. Das ist nicht einfach der böse Regent, sondern wir werden eingeholt von der alten Sünde. Das sind schreckliche Momente. Jetzt wussten sie nicht, kommt die Sache denn doch noch mal aus? Sie waren ja schon ausgekommen, oder? Das Ganze hätten sie nicht miteinander so darüber gesprochen, wenn sie gedacht hätten, Josef kann ihre Sprache. Und wie kannte er sie auch gut? Seht ihr, wie die Sünde den Menschen völlig verblendet, dumm macht, plötzlich dumm macht? Ein so gescheiter Mann mit diesem Art kann vielleicht fremde Sprachen. Nein, da war der Horizont eingeengt durch ihre Sünde.
Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen.
Er musste weggehen und weinen. Warum hat er geweint? Weil sie noch verhärtet waren? Nein, er durfte sehen, wie Gott an seinen hartherzigen Brüdern jetzt wirkte. Einerseits war die Hartherzigkeit noch da. Sie merkten ja nicht, dass er das verstand. Aber in ihrer Hartherzigkeit waren sie völlig auf sich selbst eingerichtet und nicht auf Josef, den Regent. Er ging weg, er wollte nicht von ihnen weinen. Und das ist wieder ein Beweis, Josef hatte nicht ein hartes Herz, sondern der Anfang der Buße, den Brüdern, die Erkenntnis, dass sie jetzt das alles erleben, weil sie diese Kriminalität begangen hatten an ihrem Bruder. Sie waren Kriminelle. Sie hätten ihn auch getötet, wenn nicht der Ruben dazwischen gekommen wäre. Meine Lieben, aber bekannt haben sie es noch nicht. Ungewalt, ja, aber Gewalt noch nicht. Das ist voll Heiligen Geistes, war berührt. Jetzt wirkt der Herr an ihnen. Jetzt dürfte er mit seiner Härte zurückgehen.
Hör auf Gottes Wort, lauf nicht länger fort. Jesus wartet jetzt vor deiner Tür. Lass dich auf ihn ein, bitte ihn. Glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort. Sag doch endlich ja, Glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihm nicht fort.
Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen.
Er nahm aus ihrer Mitte den Simeon und ließ ihn vor ihren Augen binden. War es nicht zu hart? Ja, Josef hat diese Härte unschuldig erlebt, als er bei Potiphar gebunden wurde und ins Gefängnis geworfen wurde. Da sagte niemand, es ist hart. Aber die Schuld lag bei den Brüdern. Simeon hatte ja eine bestimmte Funktion für das Töten, befürwortete, ich weiß es nicht. Aber Simeon wurde von Josef ausgewählt. Und er band ihn vor ihren Augen und warf ihn ins Gefängnis. Und was sagt er noch weiter?
Und Josef gab Befehl, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und ihnen ihr Geld wiederzugeben, einem jeden in seinen Sack, dazu auch Zehrung auf dem Weg. Und so tat man ihnen.
Es tat Josef den Brüdern wieder was Gutes. Er gab ihnen das Geld zurück in ihren Sack und noch etwas, was sie auf dem Weg brauchten, um zu essen. Dass sie nicht das Korn auf dem Weg schon essen mussten.
Und sie luden ihre Ware auf ihre Esel und zogen von dannen. Als aber einer seinen Sack auftat, dass er seinem Esel Futter gäbe in der Herberge, sah er sein Geld, das oben im Sack lag, und sprach zu seinen Brüdern, mein Geld ist wieder da, siehe, in meinem Sack ist es. Da entfiel ihnen ihr Herz, und sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat Gott uns das angetan?
Also einer, ist nicht gesagt, welcher der Brüder, tat den Sack auf in der Herberge, wollte dem Esel was zu fressen geben und entdeckte sein Geld. Es wird jetzt später immer noch betont, dass das Geld des Einzelnen entdeckt wurde. Das will heißen, nicht alle hatten den gleichen Betrag. Jeder fand in seinem Sack wieder sein Geld. Das war sehr gut organisiert. Er bekam wieder seinen Sack und drin sein Geld zurück. Da erschraken sie, als sie das sahen bei dem einen. Aber sie mussten weiterziehen nach Hause. Die Leute hatten Hunger. Sie konnten nicht die Säcke alle untersuchen. Jetzt, es ging weiter. Und zu Hause.
Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, sagten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen, der Mann, der im Lande Herr ist, redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter. Und wir antworteten ihm, wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen, sondern 12 Brüder unseres Vaters Söhne, einer ist nicht mehr vorhanden und der Jüngste ist noch bei unserem Vater im Lande Kanaan.
Beim Vater wieder, sie sehen die Härte des Josefs. Dieser Regent hatte harte Reden mit uns. Das ist eine Anklage, meine Lieben. Muss man mit ihnen Mitleid haben? Nein, war ihre Sünde im Weg. Bekannte Sünde. Und sie wagten, mit dem Vater diesen Regent anzuschwärzen. Er hat harte Reden, ihr seid Kundschafter, seid nicht redlich. Das saß ihnen fest. Sie mussten dem Vater doch zeigen, wie sie Unrecht litten. Natürlich kamen sie nicht nach Ägypten, um das Land auszukundschaften. Sie wollten ja nur Getreide holen. Aber ihre Unehrlichkeit war kundschafterlich. Sie waren nicht ehrlich. Ihre veraltete Sünde, die sie immer noch verdeckten. Jetzt hätten sie Gelegenheit zum Vater gehabt und gesagt, ja, Schau, das haben wir untereinander festgestellt. Das ist alles passiert wegen der Sünde, den wir an Josef getan haben. Nein, sie sagten, ja, der eine ist einfach weg. Man konnte das so schön wieder schildern. Ne? Wisst ihr, der Sünder ist ein verlogener Mensch, wenn es um alte Sünden geht. Man bekennt lieber Sünden, die man nicht begangen hat, als wirklich die alten Sünden. Aber die alten Sünden bleiben halt dennoch. Ja, ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jetzt haben sie festgestellt, Gott hat das uns angetan. Warum hat das Gott uns angetan? Blöde Frage, oder nicht? Sie waren mit Gott nicht in Ordnung. Und die Erkenntnis, Gott hat das uns angetan, tönt sehr fromm, aber ist noch lange keine Buße. Es braucht wirkliche Buße.
Da sprach der Herr im Lande zu uns: Daran will ich merken, ob ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt für euer Haus, wie viel ihr bedürft. Und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben und ihr mögt im Lande Handel treiben.
Der Regent verlangt jetzt, dass auch beim Vater das durchgeht. Er verlangt den jüngsten Bruder, er will den sehen. Und das ist der Beweis, dass sie redlich sind im jetzigen Moment. Dass er ihnen doch etwas glauben kann. Sonst sind sie halt doch Kundschafter und nicht redlich. Eine harte Rede, oder nicht? Man erwartet heute von den Gläubigen, dass sie immer so liebevoll mit Handschuhen den Sünder anrühren. Man darf die Sünder nicht mehr mit Namen nennen, der Verkündigung. Das ist schon Beleidigung, das Privatleben eingedrungen. Gott nennt die Sünde bei Namen. Sie wussten den Grund, warum Gott sie jetzt so dran nimmt. Sie wussten es. Aber in diesem Moment waren sie noch nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen.
Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack. Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem Vater.
Der Vater schon auch, weil jeder in seinem Sack hatte wieder seinen Geldbeutel. Es gab keine Verwechslung. Das befremdete sie. Diese göttliche Ordnung. Was soll das, diese göttliche Ordnung? Ja, diese göttliche Ordnung hatte zum Auftrag, dass sie endlich mit ihren Sünden sich der göttlichen Ordnung des Sündenbekennens unterstellen. Wer seine Sünden bekennt, der empfängt auch Befreiung, Vergebung. Es steht nirgends in der Bibel, dass man alte Sünden immer verdecken kann und Umschweifungen macht und immer einfach zudeckt mit Gras. Es kommt alles früher oder später am Tag. Denn wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, sind wir gegen Jesus. Er verlangt die Sündenbekennung. Das verlangen nicht wir.
Da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen: Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr auch wegnehmen, es geht alles über mich.
Also, der alte Vater, der Jakob, sagt: Ihr beraubt mich meiner Kinder. Jetzt bekommen sie eine persönliche Anklage. Ihr seid schuld, dass der Josef nicht mehr da ist. Ihr seid schuld, dass der Simeon nicht mehr da ist. Und er denkt einfach logisch weiter. Der Benjamin wird ihm auch noch weggenommen. Es wird ihm alles weggenommen. Ja, auch der alte Vater Jakob brauchte Korrekturen. Wenn wir wirklich Gott leben und von ihm den vollen Segen haben wollen, müssen wir auch bereit sein, alles ihm wieder zu geben. Was wäre denn mit dem Vater passiert, wenn der Benjamin jetzt auch noch weg wäre? Für immer.
Ruben antwortete seinem Vater und sprach: Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine zwei Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen.
Jakob sagt: Wenn diesem Benjamin was passiert, ich gebe ihn nicht mit. Das würde mich in die Grube bringen. Ich würde sterben, ich würde das nicht ertragen. Er vergaß in diesem Moment, dass Abraham seinen Sohn Isaac auf den Altar legen musste. Wir sehen, der Jakob, der Israel jetzt genannt wird, da noch im Hintertreffen von seinem Großvater Abraham. Gott wollte den Jakob an dem Punkt haben, wo er den Abraham hatte. Dass er ein Ja hat, seinen Sohn zu verlieren. Er macht die Drohung, bringt mich dann ins Grab. Man sagt es heute eher, das geschieht nur über meine Leiche. Das sind auch so Drohmittel, die sind nicht gut. Jesus löst und erlöst uns von all diesen Sachen. Er macht uns frei.
Glaube schenkt Freude.
sind wir bereit, auch das Liebste dem Herrn immer wieder auf den Altar zu legen? Oder halten wir krampfhaft vielleicht an lieben Menschen fest, meinen, ohne die können wir nicht mehr leben? So war Jakob. Und Gottes Absicht war, ihn davon zu befreien. Er machte denselben Fehler, wie er mit Josef gemacht hatte. Er verwöhnte seine Söhne von der Rahel, von seiner Lieblingsfrau. Er war ja betrogen worden von Laban, wurde ihm die Lea gegeben, die er gar nicht lieb hatte. Meine Lieben, Gott korrigiert alle in allem. Warum? Warum ist es schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen? Weil Gott uns liebt. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will nicht, dass wir in unserer Sünde in der Ewigkeit noch Aufdeckungen erleben in dieser Welt. Wir haben noch Gnadenzeit. Besonders wir alte Leute müssen das als Gnadenzeit betrachten, dass wir wie die Jungen Gnadenzeit haben, um die Sünden zu bekennen und zu ordnen. Ordnen besteht darin, bekennen und halt den Lieblingssohn oder den Bruder Benjamin auch nach Ägypten zu bringen. Gott verlangt von uns nichts, was uns schaden würde, sondern was uns nützlich ist für die ewige Herrlichkeit. Wir sind aus Gnaden errettet, aber nicht, indem wir einfach einen Berg von unbekannten Sünden mitschleppen. Die werden gerichtet werden. Sind nicht alle Sünden vergeben, die Jesus hingelegt hast. Du musst das Leben ordnen. Wir müssen das Leben ordnen. Das bei den betreffenden Leuten.
Aus Hebräer 10. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht?
Es entsteht viel größere Strafe, wenn wir den Sohn Gottes mit Füßen treten. Und wenn wir sein Blut als unrein betrachtet, das uns gereinigt hat von den Sünden. Das sind Gläubige, die im Geist begonnen haben und im Fleisch vollenden wollen, aus der Gnade herausfallen und ihren Stolz wahren, indem sie die Sünden nicht bekennen mehr wollen. Ach, du bist doch alt, du musst dich nicht mehr bekennen. Es kommt der Moment, wo heimliche Sünde offenbar wird, wie das uns, wenn das erst in der Ewigkeit geschieht. Dann ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten.
Ja, der Herr ist heilig. Er prüft sein Volk. Er prüft dich und mich. Wir sind unter derselben Prüfung. Sind wir bereit, demütig zu sein, die Sünden zu bekennen? Und sagen wir, ja, wir sind einfach immer gute Leute gewesen. Wir sind doch ehrliche Leute. Das sagen die ärgsten Verleumder. Sie meinen sogar, Gott einen Dienst zu tun, wenn sie andere töten. Das ist Sünde, Rufmord. Das heißt, wenn wir Jesus Christus mit Füßen treten, sein Blut als unrein betrachten, das uns reinigt von aller Sünde, und den Geist der Gnade nicht annehmen, der Heilige Geist. Ja, dann kommt unser Schlüsselvers.
Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gibt es einen Ausweg? Ja.
Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes.
Tut Buße, sagte er, vom Heiligen Geist erfüllt, die Prediger, Apostel, Petrus am Pfingsten, als der Heilige Geist frisch auf sie ausgegossen wurde, Aufruf zur Buße. Was war Buße nach damaliger Auffassung? Es heißt, sie taten Buße und gingen zu Johannes dem Täufer, ließen sich dort die Taufe der Buße geben. Das heißt, sie bekannten ihre Sünden. Wir lesen in der Apostelgeschichte, und sie verbrannten ihre Zaubereibücher. Sie bekannten ihre Sünden. Meine Lieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Er vergibt uns. Jesus, wir treten nicht mit Füßen. Wir glauben an ihn, an den Erlöser. Wir glauben an sein reines Blut, das uns ganz reinigt von aller Sünde. Wir glauben, dass der Geist der Wahrheit in uns kommt, wenn wir uns richtig bekehren. Tut Buße und dein Neger lass sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Taufe bedeutet, dass wir unser eigenes Leben ganz aufgeben und Jesus das Leben geben. Dass nicht mehr ich lebe mit meinen Meinungen und festgesetzten falschen Einbildungen, sondern dass ich im Wort Gottes die Meinung Gottes erforsche und dann nach dem Wort Gottes zu leben. Es gibt nicht eine Gesetzlichkeit daraus, sondern eine große Herzensliebe zum Sohn Gottes, zum himmlischen Vater, mit dem er uns versöhnt hat. Wir haben Zutritt zum Allerheiligsten durch den Sohn Gottes. Sonst treten wir Jesus mit Füßen. Und sein Blut reinigt uns immer und immer wieder von unseren Sünden. Aber wir müssen sie auch vor den Menschen bekennen. In vielen Gemeinden ist das Sündenbekennen heute nicht mehr üblich. Man ist oberflächlich, man verbindet sich mit der Welt, man verweltlicht und meint dann, Jesus hätte daran noch Freude. Gott erwartet von uns ein ihm geweihtes, geheiligtes Leben. Dann segnet er uns.
Was willst du tun mit Jesus? Der Ruf ergeht an dich. Sein ernstes Wort dich mahnet, verschließ dein Herz auch nicht. Unsterblich leben willst du's und freut in Ewigkeit. Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein? Was willst du tun mit Jesus? Voll Liebe ruft er dich. Sein Auge sieht dich armen, vertrau ihm, zweifle nicht. Er starb für dich am Kreuze, wäscht dich von Sünden rein. Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein? Was was willst du tun mit Jesus, wenn er bald kommt im Licht, die Seinen heimzuholen, zu schauen sein Angesicht? Wirst du dann mit ihm gehen? Wirst du verstoßen sein? Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was soll die Antwort sein? Was willst du tun mit Jesus? Oh, was soll die Antwort sein?
Und Petrus sagte, dann werdet ihr den Heiligen Geist erhalten. Den Geist der Wahrheit ist das, der Geist der göttlichen Liebe, der göttlichen Sicherheit, dass wir errettet sind, Heilsgewissheit, die auch hält, wenn wir durchs Todestal geführt werden, die auch hält, wenn wir nur noch Enttäuschungen erleben in dieser Welt, die hält fest am Sohn Gottes, an Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Wir haben diese Gnade. Wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir unsere Sünden wirklich bekennen, nicht Gras darüber wachsen lassen, merken wir ganz gut zusammengefasst, wenn wir wie die Brüder Josefs falsch angeklagt werden in irgendeiner Sache, die wir wirklich nicht gemacht haben oder machen. Sie waren in diesem Moment wirklich keine Kundschafter. Sie hatten nur ein edles Ziel, die Familie zu versorgen, Getreide zu holen. Man könnte sagen, eine falsche Anklage. Nein, es war eine richtige Anklage. In ihrem Herzen drin waren sie noch Kundschafter, waren sie noch nicht ehrlich. Sie waren noch nicht redlich. Die Sünde war ihnen nicht vergeben. Da hatte Josef recht. Und Gott führte so weit, wir sehen das im nächsten Kapitel dann noch weiter, wie wunderbar der strenge, dreimal heilige Gott mit den Brüdern verfuhr, wie er aber dann in seiner Liebe und Gnade ihnen begegnete, gerade auch durch Josef, der voll Heiligen Geistes war. Aber sie konnten es nicht begreifen. Die Brüder Josef gingen noch über den Tod von ihrem Vater Jakob hinaus. Das Gefühl, Josef könnte sich jetzt bei uns rächen. Auch solche Gedanken nimmt der Herr weg, wenn wir unser Leben Jesus ganz weihen. Das ist nicht wunderbar. Naja, der schreckliche Vers, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da ist die Gnade entgegengestellt. Aber merken wir die ganze Geschichte in unserem Kapitel 42, 1. Mose, Geschichte Josef, die muss in deinem, meinem Leben Wirklichkeit sein. Gott sieht alles. Aber wir sehen auch seine Gnade, seine Liebe. Wir erleben sie, denn Gott widersteht den Hochfertigen, den Hochmütigen, aber Gott gibt Gnade den Demütigen. Wenn wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, er gibt uns Gnade, er befreit uns, er gibt uns das neue Leben. Er gibt uns nicht ein so frommes, geheucheltes Leben, dass wir sagen, ja, ja, wir sind nicht wie die Welt sind und so weiter. Wir beginnen zu entdecken in unseren innersten Tiefen, wie Welt auch in uns noch verankert sein kann. Und das kann ausbrechen, was zu jeder Zeit unser Egoismus wieder da ist. Wir brauchen Jesus, er trägt uns durch. Und im Heiligen Geist in der Erfüllung erleben wir auch da eine Geistesleitung. Der Herr segnet uns. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir diese Strenge von Josef verstehen. Sie war von dir Ja, Josef war voll Heiligen Geistes. Und du, Herr Jesus, du hast nie einen falschen Gedanken gehabt. Du beurteilst uns richtig. Und wir bitten dich, schenke uns Feinfühligkeit, gerade in schweren Prüfungszeiten, dass wir nicht alte Sünden verdecken, sondern bekennen, sauberen Tisch machen vor dir und den Menschen. Dann werden wir erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du trägst uns durch. Du gibst uns göttliche Weisheit. Du nimmst falsche Weichlichkeit, die als Liebe erscheinen soll, weg. Und wir werden so, wie du bist, korrekt, dass wir auch dem Sünder so begegnen können, wie du uns begegnest. Eben wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, an dich glauben, so gibst du uns Gnade, so wir unsere Sünden wirklich bekennen. Und sonst kann der Mensch 30, 40, 50 Jahre in Sünden leben und immer wieder die Probleme kommen, dieselben. Die alten Sünden tauchen immer wieder auf, sei es Zungensünde oder andere Sünden. Herr, du weißt alle Dinge und ich bitte dich, läutere du uns, heilige du uns. Herr, hilf, dass wir durch den Heiligen Geist dir ähnlicher werden. Amen.